schnellere Anpassung in kälterer Umgebung. Und ich sage bewusst Umgebung, nicht nur im eiskalten Wasser. Veränderungen im Herz-Kreislauf-System, Blutdruckregulation ist ein ganz wichtiger Punkt. Veränderungen im Stoffwechsel, verbesserte Insulinsensitivität, Blutzuckerregulation, die letztendlich stattfindet. Und eine Veränderung des Grundumsatzes. Das heißt, ich verbrauche plötzlich mehr Energie, weil ich anfangen muss, mehr Wärme zu produzieren, um den Abfall, der von außen aufgetreten ist, jetzt bestmöglich zu kompensieren. Und dafür brauche ich die Stressreaktion zu Beginn.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Stell dir vor, du stehst in Badehose oder im Bikini am Ufer eines Sees. Nicht im Sommer, sondern jetzt im Winter. Dampf steigt von der Wasseroberfläche auf, deine Haut kribbelt, dein Atem wird schneller und dann steigst du hinein in das eiskalte Wasser. Warum tun sich Menschen das an, freiwillig? Und was macht das mit Körper und Geist? Leute, in dieser Episode der Health Nerds tauchen wir im wahrsten Sinne des Wortes ein in die Welt des Eisbadens. Es ist ein Megatrend im Internet, auch viele Zeitschriften. Überall liest man momentan über Menschen, die freiwillig jetzt im Winter in eiskaltes Wasser steigen. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Mein Lieber, erstmal herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, wir wollen mal einen Blick auf diesen Megatrend werfen, Eisbaden, und natürlich auf die Wissenschaft dahinter. Hast du schon mal Eisbaden gemacht? Bist du schon mal in die Tonne oder in den See gestiegen?
Aber selbstverständlich.
Oh.
Und durchaus etwas, was auf eine gewisse Art und Weise viel Freude bereiten kann.
Da werden wir heute bestimmt auch durchaus mal konträr aufeinandertreffen, weil für mich, ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob ich diese Überwindung aufbringen kann. Für mich ist es schon eine Riesenleistung, Ende Mai irgendwie in einen See zu steigen, der schon irgendwie 21 Grad hat. Aber wirklich in Eiswasser zu steigen, auch noch im Winter, wenn es eiskalt ist draußen, da bin ich ehrlich gesagt eher ein Weichei. Aber da musst du gleich mal erzählen, du sagst, es macht Spaß. Darüber wollen wir auch natürlich sprechen. Was passiert im Körper? Was hat es für positive Effekte? Dass Saunieren gut ist, Hitzereize, das wissen wir alle. Aber dieses Eisbaden, das ist so ein Trend, den immer mehr Leute jetzt für sich entdecken, durch alle Gesellschafts- und Altersschichten hindurch, Männer wie Frauen. Überall sieht man Menschen, die sagen, ich mache das, Chaka, ich hab's durchgezogen. Lass uns doch mal, Matthias, direkt mal in die Wissenschaft dahinter einsteigen. Was passiert in unserem Körper in dem Moment, wo ich in dieses eiskalte Wasser gehe?
Beziehungsweise lass mich noch einen Punkt vorneweg setzen, weil ich nicht nur heute gerne über Eisbaden sprechen möchte, sondern grundsätzlich über Kälte und Kälteanwendung. Und das Eisbaden ist eine, wie du sagst, gerade sehr gehypte Methode darum. Aber ich beantworte die Frage jetzt sofort. Was passiert, wenn wir in das Wasser einsteigen, was eine niedrigere Temperatur hat? 5 Grad, 3 Grad, 2 Grad vielleicht. Und wir steigen rein. Was ist das Unmittelbare, was passiert? Unsere Hautrezeptoren nehmen eine thermische Veränderung wahr. Kälte wird registriert und dieser Kälteimpuls wird unmittelbar an das zentrale Nervensystem gesendet, an unseren Hypothalamus. Der Hypothalamus ist unsere Schaltzentrale für alles. Der Hypothalamus ist nicht aktiv oder bewusst steuerbar, also kann ihn beeinflussen, aber ist natürlich autonom, wie er arbeitet und erkennt, okay, hier kommt Kälte an und das fordert unmittelbar eine Stressreaktion des sympathischen Nervensystems. Diese sympathische Stressreaktion, die unmittelbar ausgelöst wird, sorgt dafür, dass zentral, aber eben auch über die Nebennieren, über das Nebennierenmark Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet werden, insbesondere Noradrenalin. Und dieser Stoff sorgt für was? Schnelleren Herzschlag, sorgt für eine vertiefte Atmung. Und ja, unweigerlich auch, wenn man es denn dann schon mal gemacht hat, ein anderes Empfinden auf der Haut und der ganze Kreislauf wird erstmal hochgefahren. Also wir geraten wirklich in eine Stresssituation. Das ist ein grundsätzlicher Mechanismus, der erstmal ausgelöst wird. Parallel werden verschiedene Neurotransmitter im Gehirn ausgeschüttet, unter anderem Dopamin in extrem hohen Mengen, die produziert werden, die uns wachsam machen, die uns quasi neugierig machen und in der Situation jetzt voll mit dabei sind. Und was die Folge davon ist, das gucken wir uns jetzt gerne gleich an.
Werfen wir hier bei den Health Nerds immer auch den Blick auf die Dinge durch die artgerechte Brille. Also woher evolutionär kommen die Dinge in unserem Körper? Wieso haben wir uns so entwickelt? Warum funktioniert unsere DNA bei bestimmten Dingen so? Wieso ist der Mensch so programmiert, wie er eben programmiert ist? Ich frage mich bei diesem Kältebaden oder Kältereizen-Thema, wo kommt das evolutionär hin? Also wann ist es dem Urmensch passiert? Der ist nicht freiwillig ins kalte Wasser gestiegen. Der ist vielleicht mal reingefallen, weggerannt vor irgendeiner Gefahr oder hat jemanden verfolgt und ist, warum auch immer, im Eis eingebrochen oder in einen Fluss gefallen, den er irgendwie nicht richtig gesehen hat. So, das ist ja erst einmal, würde ich sagen, für den Körper eine Schockreaktion. Ich falle in eiskaltes Wasser, was mich, wenn ich zu lange dort drin bleibe und mich nicht aufwärmen kann, umbringen kann. Es ist eine Gefahr für Körper und Leib, würde ich erst einmal festhalten wollen.
Absolut.
Warum ist es dennoch, wenn wir es eben kontrolliert machen, wie jetzt in unserem modernen Zeitalter, wo wir in eine Eistonne steigen können und auch wieder rausgehen und uns auch danach wieder aufwärmen können, warum ist es so positiv für unseren Körper? Welche positiven Effekte konkret hat es denn?
Super, super spannend und auch super gut erklärt. Natürlich ist das Eisbaden selbst nicht evolutionär verankert, sondern wir nutzen den Effekt, der passiert. Und worum es geht, ist immer das Thema Thermoregulation. Ja, wir leben in einer normothermen Welt. Für die, die uns jetzt zuhören, guckt die, die vielleicht im Auto gerade sitzen, schaut nochmal kurz darauf, wie die Temperatur eingestellt ist. Außentemperatur vielleicht gerade Minusgrade und die Temperatur, die eingestellt ist, mindestens so 21 Grad, vielleicht auch ein bisschen höher, weil es schön warm ist, warm werden soll, von außen aufgewärmt letztendlich. Und es gibt einen großen Automobilhersteller, der auch von dieser sogenannten Wohlfühltemperatur von 21 Grad spricht. So, überall ist es immer gleich. Und jetzt nehmen wir diesen evolutionären Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Es geht natürlich nicht darum, um Eisbaden gehen zu müssen, sondern, wie du richtig gesagt hast, es zu können. Und worum geht es? Also wenn ich so unmittelbar nach Eintritt in eine Kälte hinein mein Stresssystem so aktiviert werden kann, dann zeigt es uns, dass Thermoregulation, also die Aufrechterhaltung der Kerntemperatur in einem Bereich von 36,5 bis 37 Grad Celsius Körperkerntemperatur, unbedingt bestehen bleiben soll. So, im Fall der Fälle macht es mal Sinn, die Körperkerntemperatur hoch zu regulieren, immer dann, wenn wir Entzündung haben, wir nennen das Fieber. Systemisch. Auch das passiert dann im Hypothalamus. Jetzt ist aber die Aufgabe, oh, da ist von außen, aus der Peripherie kommen Temperaturabfall, wir müssen uns irgendetwas überlegen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, du hast gerade etwas angesprochen, das nennt sich also so ein Kälteschock, der unter Umständen eintreten kann. Genau. Die so eine extreme Stressreaktion, die mich in eine Schockstarre versetzt. Oder mein Herz-Kreislauf-System das nicht mitmacht. Deswegen vorab, bevor wir später auch gerne noch zu sprechen, wie viel darf es denn dann bitte sein? Nicht einfach denken, viel hilft viel und einfach mit einer A-Bombe ins Wasser reinspringen und glauben, dass das die beste Strategie dabei ist. Auch das Eindringen, Einsteigen in das Wasser, das sind alles so Dinge, weil das kann durchaus wirklich gefährlich sein. Aber der ursprüngliche, die Hauptfunktion der Kälteanwendung ist Thermoregulation. Schaffe ich es, mich in meinem thermischen Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Und wir sehen in der Bevölkerung heute, dass die Körperkerntemperatur bei ganz vielen nicht bei 37 Grad Celsius liegt. Wir wissen natürlich, gerade bei Frauen, dass wir zyklusabhängig Veränderungen haben. So, und in der Nacht, tief in der Nacht, haben wir die niedrigste Körpertemperatur. Die steigt dann quasi über den Tag an. Morgens ist sie auch noch etwas niedriger und hat so erst in den Nachmittag-Abendstunden eigentlich den Höhepunkt, die höchste Körpertemperatur. Und es gibt gewisse Schwankungen. Aber wir sehen auch in diesen Durchschnittsmessungen, dass die Körpertemperatur eher absinkt. Das heißt, irgendwas stimmt mit unserem Stoffwechsel vielleicht nicht. Das passt zu vielen Stoffwechselthemen, die wir schon gesprochen haben. Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2. Alles, was wir so als metabolisches Syndrom bezeichnen. Und die Kälteanwendung selbst ist quasi ein Reiz. Und wie du sagst, der kann quasi tödlich sein. Und wir werden über das hormetische Prinzip dahinter auch noch sprechen. Das heißt, die Stressresilienz oder Stressresistenz quasi mit aufbauen zu können. Und gleichzeitig hat es im Kältetraining, so würde ich sagen, also in der regelmäßigen Anwendung, wie jedes Training, was man im Fitnessstudio oder irgendwo Lauftraining durchführen würde, eine Entwicklung, die dahinter steckt. Und dann sehen wir genau das Gegenteil. Schnellere Anpassung in kälterer Umgebung. Und ich sage bewusst Umgebung, nicht nur im eiskalten Wasser. Veränderungen im Herz-Kreislauf-System, Blutdruckregulation ist ein ganz wichtiger Punkt. Veränderungen im Stoffwechsel, verbesserte Insulinsensitivität, Blutzuckerregulation, die letztendlich stattfindet und eine Veränderung des Grundumsatzes. Das heißt, ich verbrauche plötzlich mehr Energie, weil ich anfangen muss, mehr Wärme zu produzieren, um den Abfall, der von außen aufgetreten ist, jetzt bestmöglich zu kompensieren. Und dafür brauche ich die Stressreaktion zu Beginn.
Super spannend. Also wir setzen unseren Körper bewusst diesem extremen Kältereiz aus. Du hast es gesagt, wir leben im Grunde in einer monotemperierten Umwelt. Im Auto, auf der Arbeit, zu Hause, im Schlafzimmer, in der Küche, im Bad. Überall ist es irgendwie gleich temperiert. Unser Körper hat gar nicht mehr diesen Effekt. Ich weiß, meine Frau ist immer ganz geschockt, wenn ich jetzt im Winter mal kurz vor die Tür gehe, den Müll rausbringe oder aus dem Auto was hole im T-Shirt, weil ich sage, hey, mal so 1-2 Minuten kalt, kein Problem. Da kommt sofort, oh Gott, du erkältest dich, zieh dir eine Jacke an. Sagst du auch ganz klar, kann man durchaus machen. Ist ein guter Kältereiz.
Es ist ein guter Kältereiz und selbst das ist jedes Ausbrechen daraus, das ist vielleicht so der erste Tipp, jedes Ausbrechen aus der Normothermie ist sinnvoll. Und dieser Frage nachzugehen, nur weil der Wortstamm ähnlich klingt, Kälte und Erkältung, hat es nicht unweigerlich etwas damit zu tun. Anders ausgedrückt, Kältetraining ist Infektionsschutz oder Training auch für das Immunsystem und dementsprechend eher gut, um Erkältungen zu vermeiden. Und alle Tendenzen, auch Untersuchungen mit Blick auf, werde ich in der Kälte häufiger krank, beziehen sich eher darauf, was danach passiert. Nämlich, was machen wir, wenn uns kalt ist? Wir packen uns dick ein, geben uns eher auch in warme Umgebungen, wo tendenziell Keime sich eher auch vermehren können. Und das in der Kombination, das wäre das Einzige, wo Kälte wirklich zur Erkältung führen könnte, wenn ich eben genau nicht trainiert bin auf Kälte und anfange jetzt ganz plötzlich mal, entweder auch in der Extreme, also lange Einwirkzeit, ne, du bist dann nicht nur eine Minute draußen mit deinem T-Shirt, sondern 2, 3, 4 Stunden beispielsweise, das wäre unter Umständen zu viel. Das ist durchaus etwas, was die Schleimhäute negativ beeinflussen könnte. In dem Falle Haupteintrittspforte natürlich Nase, Mund, Rachenraum. Und dann könnte, wenn jetzt ein Keim dazukommen würde, der wahrscheinlich sowieso irgendwo unterwegs ist, könnte eine Infektion vielleicht schneller stattfinden. Das wäre der einzige Mechanismus. Aber einen klaren Zusammenhang zwischen, okay, ist die Temperatur niedriger, dann bekommst du eine Erkältung, der stimmt einfach nicht.
Super spannend und definitiv etwas, wo ich glaube, haben wir alle schon wieder etwas von dir gelernt, Matthias. Lass uns mal direkt gucken auf diesen Kältereiz. Wir wollen aufs Eisbaden gleich nochmal separat gucken, aber lass uns nochmal über diese Kältereize und Kälte als, na, ich will mal sagen, natürlicher Booster für auch unsere mentale Gesundheit. Das Körperliche haben wir von dir schon gerade gehört, aber lass uns mal auch gucken, also jeder, der irgendwie bei Instagram, TikTok, wo auch immer diesen Leuten folgt, die das irgendwie regelmäßig machen, der wird relativ schnell auch mitbekommen, viele sind danach wie in so einem Glücksrausch. Die kommen aus dem Wasser raus und sind total euphorisch. Ich glaube natürlich, weil man stolz ist ein bisschen, dass man das geschafft hat, dass man es durchgezogen und durchgehalten hat. Aber es wirkt manchmal eben auch so, als hätte es wirklich, als würde da im Gehirn, du hast es schon gesagt, da werden Dopamin und was weiß ich ausgeschüttet. Gib uns da mehr davon. Woher kommen diese positiven Effekte auch für meinen Gemütszustand?
Also ein Hauptstimulationsweg ist unweigerlich das zentrale Nervensystem oder das Nervensystem an sich. Also sprich das, was Rückenmark und Gehirn letztendlich angeht. Und die Folge von Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter, Dopamin ist etwas, ein Faktor, der dazugehört. Das heißt, in diesen Eis, mehr bezogen auf das Eisbaden, kann dadurch beispielsweise die Dopaminausschüttung um 250% erhöht werden. Nur mal so eine Maßstab irgendwie da in die Richtung zu haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, bei wie viel und wie lange? Lass das nur mal stehen, mehr Dopamin. Das ist das eine. Natürlich kann es auch zur Endorphinausschüttung führen und ich bin letztendlich in einer absolut gestressten Situation. Das ist das Prinzip. Mein sympathisches Nervensystem fängt an zu feuern. Viel weniger die sogenannte HPA-Achse, da wo Cortisol eine Rolle spielt. Ja, das sympathische Nervensystem arbeitet. Und ja, wie du schon sagst, allein die Vorstellung daran macht bei mir schon irgendwie kommt mir schon der Schauer den Rücken runter. Und diese Überwindung gehört natürlich mit dazu. Und wenn ich das in der Gruppe mache, sorgt das natürlich auch für Euphorie, die danach mit entstehen kann. Und das sind durchaus auch bedingt durch weitere Botenstoffe, auch Endorphinausschüttungen, die das mit begünstigen. Und ich verändere natürlich, deswegen gibt es noch zahlreiche andere Effekte, verändere natürlich die Durchblutungssituation unmittelbar. klar, sobald ich eindringe, werden schon meine Gefäße in der Peripherie, also Peripherie heißt Arme, Beine, auch im Bauchbereich, die werden sich erstmal zusammenziehen. Auch die Gehirndurchblutung wird sich verändern. Und klar, wir haben das Thema, was wird noch aus der Peripherie unter Umständen an das Rückenmark übertragen und ans Gehirn gesendet, zum Beispiel Schmerz. Deswegen wird auch Kälteanwendung, und ich sage jetzt wieder Anwendung, gerade so Kryokammern, wenn wir über sowas sprechen, gerne zur Schmerzreduktion eingesetzt. Auch da gucken wir gerne nochmal gezielter auf die genauen Effekte und wie das abläuft. Und letztendlich fördert es, also ich habe erst die Stressreaktion und jetzt kommt dieser hormetische Effekt. Jede einzelne Zelle muss mit dieser neuen Konfrontation umgehen. Unter Umständen auch dieser hochschießenden Stressreaktion. Und die Zellen fangen an, Schutzstoffe zu produzieren, die stressresistenter den Organismus insgesamt werden lässt. Ja, das heißt, ich habe akut Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem. Ich habe akut Wahrnehmungserscheinungen. Und jetzt passiert ja etwas. Ich komme raus aus dem Kalten. Und was sollte man dann tun? Wieder erwärmen. Ja, das heißt, der eine Teil ist spannend, der bezieht sich auf die Kälteanwendung und resistent dagegen zu sein und es durchzuhalten. Mhm. Und das sollte man gar nicht ewig lange machen, aber dann geht es ja um Wiedererwärmung. Und das muss ich nicht an der frischen Luft letztendlich tun. Also ich darf mir durchaus etwas anziehen, was man aber nicht tun sollte. Das ist schon mal ein wichtiger Tipp bei der Kälteanwendung. Nicht sich durch Wärme von außen wieder erwärmen.
Ein wichtiger Punkt. Also wir wollen natürlich am Ende auch mal gucken, ein paar Tipps geben für Leute, die das mal ausprobieren wollen, wie sollte man sich rantasten. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ich wäre jetzt wahrscheinlich jemand, der würde aus der Eistonne schnell reinrennen, im besten Fall unter die heiße Dusche oder sich auf die Heizung legen oder was auch immer, an die warme Ehefrau kuscheln. Nein, da sagst du das lieber nicht, sondern der Körper muss sich selber wieder erwärmen.
Das ist das Grundprinzip, wenn wir über, wie ich es eben genannt habe, der Hauptmechanismus aus einer evolutionären Perspektive ist Thermoregulation. Und wenn ich die beeinflussen will, sollte ich, das ist auch bei dem Thema, wenn wir über Hitzereize sprechen, also wenn wir über Sauna sprechen, im besten Falle getrennt voneinander sehen. Ich verstehe, und es ist auch so, die Datenlage ist auch relativ klar, auch die Kombination ist sinnvoll. Aber rein gesprochen auf das Thema Thermoregulation würde ich das sogar tageweise trennen. Es gibt einen kalten Tag und einen heißen Tag. Und dieses Selbsterwärmen ist sinnvoll. Und in der Kombination sagt man aber auch, also wenn ich jetzt das klassische Saunieren mir anschaue mit Kältereiz und dann Sauna und wieder Kältereiz und Ruhephasen dann mit dabei zu haben, ist es immer wichtig, mit der Kälte zu enden, weil es für den Stoffwechsel heißt, ich muss mich wieder erwärmen. Und diesen Wiedererwärmungsmechanismus ist das, was dann eigentlich durch die Stresshormone, die ich eben erwähnt habe, durch dieses Noradrenalin ausgelöst wird. Weil dann wird bei uns Gewebe aktiv im Körper und aktiv beschreibt es ziemlich genau, nämlich braunes Fettgewebe, Brown Adipose Tissue, so nennt man das, braunes Fettgewebe, das aktiv wird. So, und wenn ich runtergebrochen oder biochemisch beschreiben würde oder physiologisch beschreiben würde, dann würde ich sagen, Kälteanwendung, also evolutionär betrachtet, ist Kälteanwendung Thermoregulation. Und das häufige Anwenden, das Training dafür, dass ich das gut kann. Und im Mechanismus beschrieben würde ich sagen, ich möchte, dass mein braunes Fettgewebe aktiviert und erhalten wird und vielleicht sogar noch etwas erweitert wird.
Super spannend. Also Matthias, das ist eine Folge, wo ich und ich glaube viele, die uns hier hören in unserer Community, wirklich viel lernen. Auch für mich ein Learning. Also wer Saunieren gerne macht, die Kältereiz sollte immer das Letzte sein. Wenn wir quasi fertig sind mit der Sauna, nicht danach nochmal unter die heiße Dusche oder nochmal kurz in die Sauna zum Aufwärmen. Nee, das muss unser Körper dann eben alleine machen. Ein Thema, Matthias, was auch immer wieder hier bei uns im Kosmos auftaucht, wo wir auch Fragen zu bekommen. Gibt es bei diesem Thema einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also sollten Frauen auf bestimmte Dinge achten oder funktioniert der weibliche Körper bei bestimmten Dingen, was Kälte und Hitzereize angeht, anders?
Es ist ein wichtiger Aspekt, der natürlich grundsätzlich, wenn wir über, und jetzt Achtung, es geht nicht um Genderforschung, sondern Sexforschung, also im Englischen, also die Geschlechterunterschiede erstmal im Grundsatz. Das andere hat eine andere Benchmark, was die Komplexität angeht, aber erstmal die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen. und sehen wir dort gewisse Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Studien, die durchgeführt werden, häufig auch einfach gemischt durchgeführt und dann gar nicht nochmal genau getrennt nach Männer und Frauen. Aber wir gehen davon aus, also es gibt eine Forscherin, Susanna Soberg beispielsweise, die in dem Bereich auch immer noch, glaube ich, in der Forschung ist oder auch dazu nochmal was in die Richtung publiziert hat, ursprünglich aber eher in der Einstellung war, naja, so richtige, sie macht es selbst auch, sie kommt auch aus dem skandinavischen Raum und sagt halt, also wirkliche Unterschiede gibt es eigentlich nicht. Es braucht eigentlich kein eigenes Protokoll, es braucht keine genauen Unterschiede, aber es gibt durchaus Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftler, die sich mit dem Thema natürlich auch nochmal auseinandersetzen und durchaus Unterschiede erkennen. Und Soberg ist nicht, dass sie sagt, es gibt keine Unterschiede. Es gibt nämlich einen spannenden Unterschied, nämlich das Thema, ich hatte eben schon dieses braune Fettgewebe angesprochen, da müssen wir gleich im Detail nochmal zu sprechen. Aber was würdest du sagen, haben Männer oder Frauen mehr braunes Fettgewebe?
Ja, gefühlt würde ich sagen, haben Frauen wahrscheinlich einen höheren Körperfettanteil als wir Männer aufgrund ihres Körperbaus und ihrer Physiognomie. Aber dieses braune Fettgewebe haben vielleicht wir Männer auch im Bauch oder am Bauchansatz? I don't know.
Genau. Dann lass uns erst das braune Fettgewebe einmal vorschieben, weil wer das jetzt hört und noch nie gehört hat und sagt, wir wollen doch nicht die Aktivität des Fettgewebes. Doch, genau die wollen wir haben. Braunes Fettgewebe finden wir eigentlich in größeren und auch einer höheren Aktivität bei Babys. Und man geht eigentlich davon aus, es sind so Regionen rund um so Halswirbelsäule, an der Wirbelsäule entlang, wie im Brustkorbbereich. Braunes Fettgewebe unterscheidet sich zu weißem Fettgewebe. Es ist beides aktiv und erfüllt unterschiedliche Aufgaben. Aber eine Aufgabe, die braunes Fettgewebe mehr macht, ist nämlich Wärme zu produzieren. Also konkret Wärme zu produzieren, indem es mehr Energie verarbeitet. Jetzt stell dir vor, du steigst in das kalte Wasser rein. Dein Hypothalamus ist aktiv, die Stresshormonachsen schießen unmittelbar, relativ zügig, kommt dieses Noradrenalin an diese Fettzellen an und aktiviert die, sodass der Stoffwechsel aktiver wird. Und das heißt, die verbrauchen plötzlich mehr Energie und produzieren in dem Energiegewinnungsprozess auch Wärme.
Das heißt, wenn ich da direkt mal reinhaken darf, Matthias, Eisbaden kann auch einen Effekt haben auf unser Körpergewicht, sprich jemand, der vielleicht auch ein paar Kilo zu viel hat und sagt, ich will meinen Stoffwechsel anschieben.
Indirekt. Aber der letzte Punkt war absolut richtig. Stoffwechsel anschieben im Sinne von die Stoffwechselrate zu erhöhen. Das heißt, den Grundumsatz zu erhöhen, weil jetzt plötzlich Energie verbraucht wird in diesen Fettzellen. Und die heißen braune Fettzellen im Gegensatz, man sagt dann gerne das weiße Fettgewebe, also das, was so subkutan ist oder am Bauch oder wie auch immer. Da gibt's viele Unterscheidungen. Das hat histologische Ursachen. Histologisch heißt, wir gucken mal mit dem Mikroskop genau in die Tiefe rein. Und die sehen, wenn du rausgezoomt auf das Gewebe drauf schaust, sieht es dunkler aus, braun aus. Und wenn du reinzoomst, erkennst du, die haben eine höhere Dichte an Mitochondrien. Das waren die Kraftwerke unserer Zelle. Dort wird die Energie direkt verarbeitet und es wird mehr Wärme produziert. So, das ist das Prinzip des braunen Fettgewebes. Und jetzt hatte ich ja schon gesagt, lokalisiert gerne so im Bereich der Halswirbelsäule. Es gibt neuere Untersuchungen, die auch zeigen, die sind auch in anderen Regionen. Und man hat früher immer gedacht, naja, das ist etwas, was Babys haben, weil deren Thermoregulation nicht über einen anderen Mechanismus stattfinden kann. Der andere Mechanismus, den haben nämlich beispielsweise, den kennen wir alle, wenn wir draußen stehen, davon muss ich nicht in ein Eisbad gehen, wenn man plötzlich anfängt zu klappern und zu schlottern und zu zittern. So, was ist das letztendlich? Es ist muskuläre Aktivität. Ich kann gar nichts dagegen machen, meine Muskeln fangen an zu zittern. Das Zittern ist Bewegung. Bewegung braucht Energie. Energie wird verbraucht, Wärme wird produziert. Super gut. Und deswegen hat man eigentlich immer so gedacht, bei Erwachsenen spielt braunes Fettgewebe gar nicht so eine Rolle. Aber das ist nicht richtig. Es spielt eine Rolle. Es ist an den Stellen und es ist an auch anderen Stellen vorhanden. Und es kann aktiviert werden, eben beispielsweise durch Kältereize. Und diese Aktivierung durch Kältereize finden wir dann auch mit dem Ausbau von potenziell etwas braunem Fettgewebe. Darum geht es nicht unbedingt, dass nur mehr braunes Fettgewebe gebildet werden muss, sondern erstmal, dass es aktiv geschaltet wird. Das kann ich damit machen. So, und jetzt zu der Ausgangsfrage für die Leute, die mir gedanklich folgen können, die Felix gestellt hat, war, gibt es Unterschiede bei Männern und Frauen? Und ich habe die Frage zurückgegeben, was glaubst du? Wer hat mehr braunes Fettgewebe und wer hat mehr braunes Fettgewebe, Männer oder Frauen? Und mit der letzten Information, die ich gegeben habe, erklärt es die Frage, wenn der Muskelanteil höher ist und der ist bei Männern höher, dann ist auch in dem Vorhandensein grundsätzlich das braune Fettgewebe weniger. Das heißt, Männer haben weniger braunes Fettgewebe als Frauen. So, das ist ein Unterschied. Das heißt, deren Thermoregulation funktioniert besser über braunes Fettgewebe und heißt eben auch, dass es über Kältereize angesteuert werden kann. Ich hatte eben Susanna Soberg zitiert, die auch schon sagte, naja, es braucht nicht unmittelbare Unterschiede in der Anwendung, aber das macht durchaus einen auch von ihr beschriebenen Unterschied aus. Gleiches gilt für die Wahrnehmung einer, nennen wir es mal, Wohlfühltemperatur, die unterscheidet sich zu 2 Grad. Also wo Frauen vielleicht tendenziell eher sagen würden, mir ist es etwas zu kalt und das soll nicht chauvinistisch klingen, sondern mir ist das so, dann ist es wissenschaftlich nachgewiesen, die Temperatur liegt 2 Grad höher, 24 Grad Celsius, bei Männern eher 22 Grad Celsius. So, das sind erstmal grundsätzliche Unterschiede in der Struktur und jetzt in der Anwendung der Kälte. Unterschiedliche Meinungen, noch nicht ausreichend erforscht, das muss man wirklich auch dazu sagen. Aber im Grundgedanken schon Dinge, die man vielleicht anderweitig berücksichtigen sollte, und zwar zyklusabhängig. Ja, das heißt, einfach nur zu sagen, geh mal Eisbaden, wir werden das uns auch gleich anschauen, was so Zeiten angeht, heißt es nicht irgendwie einfach reinspringen, das sowieso nicht. Aber bei Frauen im Zyklus kann man durchaus überlegen, zum Beispiel in den Zyklusphasen, also der Follikelphase, also der Phase von Tag 1 bis Tag 14 und dann weiter im Verlauf in der Lutealphase, Tag 15 bis 28, hier Unterschiede mit einzubauen. In der Follikelphase ist die Kälteresistenz etwas höher und der Stoffwechsel ist etwas quasi schneller. Und hier sind wir eher für intensivere Kältereize. Nicht in der Dauer, sondern erstmal in der Intensität. Also Eisbäder oder wenn wir eine kalte Dusche nehmen, die auch länger aufrechtzuerhalten oder eine Eistonne oder eine Tonne mit kaltem Wasser. Und hilft dann unter Umständen auch Entzündungen zu reduzieren. In der Lutealphase ist es tendenziell eher so, dass die Kälteempfindlichkeit, alle Frauen, die das schon mal getrackt haben, wissen, wie die Temperaturkurve sich entwickelt. In der zweiten Phase, zweiten Zyklushälfte, ist eher tendenziell eine höhere Kälteempfindlichkeit und der Stoffwechsel etwas langsamer und die Erholung ist wichtiger. Das heißt, es könnte sein, dass es zu höheren Cortisol, ich habe eben schon gesagt, eigentlich ist es Noradrenalin, also eigentlich das sympathische Nervensystem, aber Cortisol mehr aktiv wird bei intensiveren Kälteexpositionen. Das wollen wir dann nicht haben, weil es durchaus auch hormonelle Beeinflussung im Zyklus dann mitnehmen kann. Also wenn dann kürzere, mit der kalten Dusche das beispielsweise zu machen oder das Kaltwasserbaden eben nicht bei einer extrem tiefen Temperatur, sondern beispielsweise bei 15 bis 18 Grad Celsius durchzuführen. Auch das hat auf das braune Fettgewebe bei passender Einwirkzeit von mindestens 1, eher 2 Minuten schon durchaus einen positiven Effekt. Und der letzte Teil auch mit Blick auf logischerweise auch Richtung Schwangerschaft und Stillzeit, dass wir hier Berücksichtigung haben, Menopause, die man durchaus nochmal separat mit betrachten muss oder auch wenn sowas wie prämenstruelles Syndrom besteht. Auch hier kann es eher stressverstärkend sein und nicht positiv. So, das heißt, es gibt ich habe keine wissenschaftlichen Daten gefunden, die jetzt ganz klar sagen, in der Phase ergibt sich die und die Anwendung. Das ist mal eine grobe Einschätzung meinerseits. Und es gilt natürlich über die individuellen Einschätzungen für einen selbst auch. Und es macht keinen Sinn, auf Zwang irgendwie, weil wir jetzt über Kälteanwendungen sprechen, das dann unbedingt durchzuführen. Also da ist es wichtig, die eigene Einschätzung logischerweise auch mitzunehmen. Und auch kleinere Kältereize, kleiner im Sinne von Temperaturunterschied und länger in der Anwendung, haben schon einen positiven Effekt.
So, jetzt wollen wir mal tatsächlich auf das Thema Eisbaden schauen. Der große Trend, ich habe es eingangs gesagt, kurze Antwort, Matthias, ist das ein neuer Trend oder ist das Thema Eisbaden eigentlich was Uraltes?
Uralt kann ich nicht hundertprozentig genau sagen, aber ich sage mal, wenn wir in den skandinavischen Raum schauen, da ist sicherlich kommend auch aus dieser Saunakultur und das Eisbaden und auch die Temperaturempfindung oder die Temperaturschwankungen, die natürlichen Schwankungen im saisonalen Verlauf mehr mit verankert, als sie bei uns ist und heute auch immer noch bestehend. Sicherlich nicht bei allen, aber durchaus etwas, was wir eher finden. Von daher ist das schon etwas, was sicherlich eine kulturell gesehen schon eine lange Tradition hat, definitiv.
So, also wer sich mit dem Thema Eisbaden irgendwie beschäftigt oder das mal googelt, der erste Treffer ist definitiv immer Wim Hof oder die Wim Hof Methode. Wir müssen natürlich einmal kurz, wenn wir über das Eisbaden reden, auch mal über diesen Wim Hof reden. Wer ist das überhaupt? Was macht der? Also Wim Hof ist ein Typ, ich habe mir den schon vor Jahren mal genauer angeguckt, weil das echt ein faszinierender Charakter ist. Der wird auch genannt The Iceman, kommt aus Holland, ist ein Typ, Ende der 50er Jahre geboren und ist das, was man klassisch einen Extremsportler nennt. Also der hat allerlei Rekorde aufgestellt, immer wieder auch medial sehr, sehr spektakulär, weil das Dinge waren, die als unmenschlich gelten oder wo man gesagt hat, das kann ein Mensch gar nicht aushalten, das geht gar nicht. Der hat unter anderem das längste Eisbad der Welt, also wirklich in Eiswasser sitzen, 1 Stunde 52 Minuten und 42 Sekunden bis zum Hals in Eiswasser, also knapp unter 2 Stunden. Der hat so verrückte Sachen gemacht. Er die längste Schwimmdistanz unter einer geschlossenen Eisdecke. Also der ist getaucht 58 Meter unter dem Eis entlang. Der hat auch so Sachen gemacht. Er ist auf den Kilimandscharo hochgeklettert bis zum Gipfel. 28 Stunden hat er gebraucht und jetzt kommt's nur in Shorts und in Schuhen, also kurze Hose und oberkörperfrei. So Sachen hat er gemacht. Er hat einen Marathon nördlich des Polarkreises gelaufen, in unter 5 Stunden bei minus 20 Grad, auch in Sandalen und Shorts. Er hat ganz verrückte Sachen gemacht, auch übrigens Hitzethemen. Ist zum Beispiel mal ein Marathon in Namib gelaufen bei gefühlt 50 Grad, ohne einen Schluck Wasser zu trinken. Also ein echter Extremsportler. Und der hat eben diese Wim Hof Methode entwickelt, dieses Eisbaden. Und Matthias, das ist ganz wichtig, das ist, was man erst rauskriegt, wenn man es wirklich dann ein bisschen genauer nachliest, kombiniert mit einer bestimmten Atemtechnik, die er auch dafür entwickelt hat. Gib uns mal mehr Insights. Dieses Eisbaden in der Tonne oder in dem See nach Wim Hof. Was ist das Besondere daran? Was hat das mit diesem Atemthema auf sich?
Kommend, glaube ich, von deiner, und du hast ihn als extremen Sportler, ist einfach ein extremer Typ. Und die Methode, die er daraus entwickelt hat, ist eigentlich genau das, was ich eben im Ursprung auch gesagt habe. Worum geht es? Es geht um Thermoregulation. Und wenn einer sich eine Stunde lang in eine Eistonne setzen kann oder 2 Stunden und in einem Marathon in der Wüste laufen kann.
2 Stunden.
Ja, dann merkst du letztendlich, okay, da scheint mit der Thermoregulation eigentlich ziemlich gut das Ganze zu funktionieren. Und er ist auch selbst in diesem Kontext immer sehr gut untersucht worden. Das heißt, es gibt mehrere Untersuchungen und auch Studien zu diesem Thema rund um die Effekte der Methodik, die er anwendet. So, und hier haben wir das Prinzip Thermoregulation und Atmung, hast du auch gesagt, in der Kombination. Und wie du eben gesagt hast eingangs, Eisbaden für Körper und Geist. Und das ist vielleicht auch das, was in der Methode dann noch mal mehr eine Rolle mitspielt. Das heißt, wie bin ich mehr mit mir im Einklang, im Hier und Jetzt, in der Situation? Wie gehe ich damit um? Aber auch bei Wim Hof in der Methode, er hat so Apps, die er anbietet beispielsweise, wo man auch so da herangeführt wird, geht auch immer darum, also zumindest die Informationen, die ich dazu habe, dass man das sukzessive aufbaut. Ja, also der sagt nicht, und jetzt bitte 2 Stunden in ein Eisbad, was dann wahrscheinlich in der Temperatur wirklich knapp über 0 noch ist oder wenn überhaupt. Und Atemtechniken auch nicht einfach nur mal durchführen und fertig. Und die Atmung hat eben den Vorteil, dass es ein anderer hormetischer Reiz ist, auch ein Stressor für den Körper. Und die Atemtechniken, die er dabei gerne verwendet, sind so Hypoxie-Atmungstechniken. Und Hypoxie hat schon Hypo, also zu wenig, Oxy, Sauerstoff. Das heißt, wir fangen an, in unseren Zellen einen Sauerstoffmangel zu erzeugen. Jetzt sagt man, oh, das ist sicherlich auf Dauer nicht gesund. Genau, das ist richtig. Aber wir können natürlich resistenter dagegen werden. Sportler, Leistungssportler nutzen diese Effekte auch. Das heißt, entweder sie entscheiden sich gerade Ausdauersportler, Höhentraining durchzuführen. Dadurch verändert sich der Sauerstoffpartialdruck in der Luft und sie haben automatisch weniger Sauerstoff. Oder man verwendet Masken, durch die Atmung quasi wird auch etwas Sauerstoff oder die Luftmenge gefiltert, sodass weniger ankommt. Oder man arbeitet mit hypo- und hyperbaren Kammersituationen oder oxygenierten Kammern und weniger oxygenierten Kammern und verrichte darin Übungen. Das ist auch ein ganz spannendes Feld. Auch dazu könnte man nochmal eine separate Episode machen. Aber diese Kombination, eine Atemtechnik zu verwenden, die mich auch zur Ruhe bringen kann in der Situation, wenn ich in diese Kältesituation reinkomme. Weil das, was wir eben gesagt haben, ich setze mich der Kälte aus und dann ist es ein unter Umständen so ein großer Schockmoment, dass es auch eine Gefahr darstellt. Und zwar die Gefahr für das Herz-Kreislauf-System. Gerade wenn Vorerkrankungen in dem Bereich bestehen, muss man da definitiv aufpassen. Und dieses langsame Herantasten ist extrem entscheidend. Und die Atmung ist eine Möglichkeit der Regulation. Und die kombiniert zunächst tiefe Atemzüge, tiefes Ein- und Ausatmen. Dann sagt man, warum das jetzt? Um sich besser zu oxygenieren, also besser mit Sauerstoff zu versorgen. Aber das ist natürlich nicht richtig. Denn man atmet schneller, um mehr CO2 abzuatmen. So, wenn ich mehr CO2 abatme und dann ausgeatmet die Luft anhalte, dann habe ich die Möglichkeit, länger die Luft anzuhalten. Das kennt jeder, der früher im Schwimmbad mal versucht hat, länger die Bahn durchzutauchen als der beste Kumpel oder die beste Freundin. Warum? Weil der Atemtrigger, darum, warum wir anfangen zu atmen, nichts mit Sauerstoffmangel zu tun hat, sondern mit CO2-Überschuss. Zu viel CO2 wird meinem Hypothalamus, wieder der Hypothalamus, vermitteln, bitte atmen. Jetzt, reflexartig. Tu es. So, wenn ich das vorher abgeatmet habe und ausgeatmet die Luft anhalte, dann wird das später einsetzen. Meine Zellen werden aber trotzdem weiter im Energiestoffwechsel bleiben. Sie werden versuchen, Energie zu produzieren. Sie brauchen zur Energiegewinnung Sauerstoff, den werden sie verbrauchen. In der Zelle entsteht Sauerstoffmangel. Und das wiederum ist auch ein hormetischer Reiz und die Zelle passt sich in dem Mechanismus darauf an. Sie wird stressresistenter, sie kann besser damit umgehen. So, das sind die biochemischen Mechanismen, über die Kälte haben wir schon gesprochen. Stresssystem aktiv, Neurotransmitter verändern sich, braunes Fettgewebe wird aktiv. Und dann gibt es noch einen Schritt weiter, wenn die Kälte länger anhält, dann produzieren die Zellen sogenannte Cold Shock Proteins, also unter Kälte ausgelöste Eiweiße, die sehr gut sind für die Neuroprotektion, also das Nervensystem zu schützen, neuroplastische Veränderungen, neue Verknüpfungen zu bilden und eben auch hier den Körper einen Reiz zu geben. Deswegen kombiniert er das und es gibt dir in dem Moment auch die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, zu dir zu kommen. Meditation gehört dazu, Bewegungen und so weiter sind auch noch Techniken, die er mit vermittelt. Aber das ist seine Strategie. Damit hat er das gut hinbekommen und er versucht, diese Technik weiter zu vermitteln. Muss jeder Wim Hof machen? Das nicht. Sind Kälteanwendungen, Kältereize und Atmung, auch die Hypoxieatmung, total sinnvoll? Ja, weil es sind hormetische Reize, denen wir uns alle regelmäßig auch aussetzen sollten, um stressresistenter zu werden und uns ehrlicherweise dann auch gesünder zu werden.
Also ich fasse auch nochmal zusammen. Wim Hof, wer das ausprobieren will, es gibt massig Bücher, Apps im Internet, tausende Anleitungen. Da erzählen wir euch nichts Neues, aber für die, die es wirklich noch nie gehört haben. Also Matthias hat es sehr schön und sehr wissenschaftlich erklärt, aber kurz zusammengefasst nochmal. Phase 1, Hyperventilation. Man geht in das eiskalte Wasser rein, atmet 30 bis 40 Mal richtig tief und kraftvoll ein und aus. Ja, man atmet also CO2 ab, man bringt das CO2 aus dem Körper raus. Dann Phase 2, Atem anhalten nach der letzten Ausatmung. Den Atem, die Luft so lange anhalten, wie es angenehm ist. Also ich sag mal 30 Sekunden sollte jeder schaffen. Wer es ein bisschen häufiger trainiert, kann dann vielleicht auch 45 Sekunden oder sogar eine Minute die Luft anhalten. Dann die dritte Phase, der sogenannte Erholungsatem. Man atmet tief ein und hält den Atem für etwa 10, 12, vielleicht 15 Sekunden. Und danach atmet man wieder für eine bestimmte Zeit ganz normal. Und dann kann man das Ganze natürlich wieder von vorne anfangen, wieder diese 30, 40 Mal tief einatmen, die Luft anhalten, diesen Rhythmus finden. Das ist es, was den Körper eben in die Lage versetzt, mit diesen Kältereizen besser umzugehen und eben, wie es Matthias beschrieben hat, diesen Sauerstoffgehalt im Körper, den CO2-Gehalt in das Verhältnis zu bringen, dass unser Körper eben optimal auf diese Kältereize funktionieren kann. Matthias, wir wollen natürlich hier auch nochmal einen Blick darauf werfen, wer das Ganze mal probieren will. Wie macht man das? Wie bereitet man sich vor? Übers Atmen haben wir was gelernt. Muss man jetzt auch nicht direkt beim ersten Mal machen. Das kann man auch ausprobieren, wenn man vielleicht schon 3-4 Mal dieses Eisbaden gemacht hat. Aber wer sich da rantasten will, sollte der gleich aufs Maximale gehen, sich die Eistonne vollknallen oder den See suchen und reingehen? Oder kann ich zu Hause auch erstmal mit einer kalten Dusche anfangen oder mit einer Badewanne? Sollten es gleich Eistemperaturen sein oder Du hast vorhin auch gesagt, auch Temperaturen 15, 16, 17 Grad können schon einen Effekt auf den Körper haben. Wie fange ich am besten an?
Fangen wir damit an, dass nochmal unterstrichen, nein, Eisbaden heißt nicht, jeder muss das sofort so tun. Und wenn, bitte auch nicht irgendwie in fließendem Gewässer und sprich, ich steige mal irgendwie in den Fluss rein und deswegen sukzessive
aufbauen. Muss man ganz klar sagen. Ist wirklich also soll auch hier niemand irgendwie auf die Idee kommen und wir wollen da niemanden anleiten. Macht das auch nicht alleine, ja, macht das irgendwie mit Freunden zusammen, habt jemanden dabei, auch wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Ja, also um Gottes Willen, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er sich dazu bereit fühlt. Und Matthias, wichtiger Hinweis, also offenes Gewässer, selbst ein See, ist sicherlich für den Anfänger wahrscheinlich nicht die beste Wahl. Lieber eben ein geschlossenes Gefäß im Garten, vielleicht bei Freunden, wenn ihr keinen eigenen Garten habt, die irgendwie eine Möglichkeit haben. Okay, wie fangen wir an?
Noch als zwei, drei wichtige Disclaimer, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Problemen, obwohl die Kälteanwendung durchaus ein wichtiger Regulator für den Blutdruck sein kann, aber da muss man einfach aufpassen, wenn es zu intensiv und mit intensiv heißt zu großer Temperaturunterschied, zu starke Übertragung, das heißt Wasser versus Luft beispielsweise, weil da fängt es schon mit an. Wenn das zu hoch wird und dieses Schockpotenzial mit entsteht, dann die Dauer, das ist das andere Thema, ist zu lange machen zu wollen und es quasi ein sogenannter Afterdrop passiert. Also ein Unterkühlen, was letztendlich die Folge davon ist. Und die Unterkühlung ist immer auch wirklich die Gefahr mit dabei. Ne? Weil wenn, wie du es eben eingangs gesagt hast, unsere Vorfahren, die dann mal in Eis eingebrochen sind, das ist lebensgefährlich. So, und lebensgefährlich heißt, der Körper hat Mechanismen entwickelt, um das zu kompensieren, aber irgendwann eben auch nicht mehr. Und wenn ich es gar nicht gewohnt bin, macht das keinen Sinn. Es gibt keine protokolläre Struktur, wo man sagt, es muss genau so lang sein. Ich habe eben schon mal so ein paar Begrifflichkeiten in zeitliche Kombinationen gebracht. Also das heißt, wenn ich möchte, dass mein braunes Fettgewebe aktiv wird, und das wollen wir, für die, die es noch nicht wissen, wir wollen, dass es wieder aktiv wird, das, was vorhanden wird, aktiv wird und das regelmäßig und ich darüber mit in die Thermoregulation komme. Muskelzittern ist aber auch in Ordnung. Dann kann ich auch anderweitig beginnen. So, ich habe eben dieses Beispiel, du hast dieses Beispiel gesagt, so niedrigere Umgebungstemperaturen könnte etwas sein. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, wenn ich meine Schlafzimmertemperatur nachts von 22, 23 Grad, so wie was wir bei vielen finden, auf 19 Grad reduziere und nicht ohne Bettdecke schlafe, mit Bettdecke schlafe, genauso angezogen wie vorher auch, zeigt sich ganz klar, das braune Fettgewebe wird aktiver als ohne diese Anwendung und wir hemmen den Mechanismus, wenn wir die Temperatur deutlich erhöhen. So, das könnte der erste Einstieg sein. Nochmal, wir reden über Eisbäder, aber eigentlich möchte ich alle aus der Normothermie rausbringen. Und das ist etwas, was wir tun können mit solchen Veränderungen beispielsweise. Du hast eben deine Variante genannt, ich gehe nochmal schnell ans Auto raus und hol mir etwas. Eine andere Variante, die man nehmen kann, das kommt übrigens auch aus dem skandinavischen Raum, wo nicht nur Kinder auch schon frühzeitig mit Kälte konfrontiert werden, das heißt nicht Kinder in kaltes Wasser schmeißen, um Gottes Willen nicht, und auch nicht sie auskühlen lassen. Kinder sind immer etwas anders, weil sie auf ihr Gewicht bezogen eine sehr große Körperoberfläche haben und bezogen auf ihren Kopf die allergrößte Fläche, weil da geht die meiste Energie quasi darüber verloren. Und Wärmeverlust wollen wir dann auch nicht haben. Es geht ja um Wärme regulierend mit dabei zu haben. So eine Möglichkeit, die aber Erwachsene sehr gut machen können, ist im Sommer sich dicker anzuziehen und im Winter nicht zu dick. Das ist Thermoregulation auf dem einfachsten Niveau. Also im Winter neigen wir dann dazu, also ich erinnere an unsere Energiekrise, wo ich glaube Angela Merkel noch relativ klar gesagt hat, dann dreht mal die Heizung mal runter und zieht sich ein bisschen was Dickeres an. Ich habe mir gedacht, jawohl, genau das ist es, aber zieh dir nichts Dickeres an. Dann wären wir schon mal in der Thermoregulation mehr mit drin. Und wir wissen, braunes Fettgewebe wird dadurch schon aktiv. So, dann gehen wir einen Schritt weiter, weil jetzt ist immer diese Frage, warum muss es denn jetzt Wasser sein? Das hängt einfach damit zusammen, dass Wasser eine höhere Leitfähigkeit hat als Luft. Ergo können wir schon sagen, okay, Luftbeweglichkeit hat auch schon einen Einfluss. Also ein man könnte es jetzt von hier im Raum auch erzeugen, ein sehr kühler Ventilator in einer kalten Umgebung, also Heizung abgedreht und ein Ventilator, würde ein anderes Kälteempfinden, einen gewissen Stressor auslösen, sympathische Nervensystem aktiv werden, braunes Fettgewebe aktiv werden. Wind draußen ist auch, es wird einfach stärker wahrgenommen und es löst immer wieder den gleichen Reiz aus. Und bei Wasser haben wir eine 25-fach höhere Empfindung, was das angeht, oder auch eine höhere Leitfähigkeit und dementsprechend auch potenziell schneller den Wärmeverlust. So, eine Variante wäre, dass man beispielsweise lokal anfängt in bestimmten Regionen. Ja, man könnte also nur mal mit bestimmte Flächen mit, zum Beispiel mit den Händen beginnen, um darüber Thermoregulation nicht systemisch, aber zumindest in den Kontakt zu kommen.
Das ist ein gutes Thema. Jetzt hast du mir da schon quasi den nächsten Punkt weggenommen, weil das habe ich natürlich auch hier stehen. Also das Thema Anwendungsarten. Man muss ja nicht zwingend den ganzen Körper ins kalte Wasser tauchen. Es gibt auch Gesichtseisbaden, habe ich schon gesehen. Die Leute, die wirklich ihren Kopf, ihr Gesicht in kaltes Wasser tauchen. Kälte auf den Nacken, Palm Cooling, also die Handflächen sozusagen kalt machen. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal einen Einblick geben. Hat das eben ähnliche Effekte oder was passiert da?
Es unterscheidet sich insofern, also Palm Cooling ist was ziemlich Cooles für die uns zuhören, die Sportler sind und sportlich aktiv sind und gerade so in Wettkampfsituationen sind oder in heißen Umgebungen trainieren müssen. Das Palm, also Handflächen Cooling, kühlen, funktioniert deshalb so gut, weil es extrem viele in der Handfläche arteriovenöse Anastomosen gibt, also Verbindungen der Blutgefäße zwischen Arterien und Venen und Wärme hier besonders gut abgegeben werden kann. So, und das ist eigentlich ein Hack für mehr Leistungsfähigkeit. Hände unter kühles Wasser halten bei ungefähr 10, 15 Grad oder in Wasser eintauchen oder eine kühle Oberfläche berühren, habe ich eine schnellere Wärmeabgabe und der Effekt ist letztendlich ein Runterkühlen, gerade im Sport, gerade wenn ich in einer hitzigen Umgebung bin. Aber es hat natürlich systemisch auf die Thermoregulation nicht so viel Auswirkung. Dann hast du das Gesichtsbad gerade genannt. Mhm. Das wird auch gerne angewendet. Darüber kann man auch nachdenken, auch eine Schüssel zu nehmen, kaltes Wasser reinzumachen, auch Eis nochmal mit reinzugeben und das Gesicht unterzutauchen. Da haben wir aber einen ganz anderen Effekt. Da sprechen wir vom sogenannten Diving Reflex, also ein Tauchreflex. So, und was löst der aus? Der löst nicht das, was wir bezogen auf das braune Fettgewebe gesagt haben, nämlich die systemische Stressantwort aus, sondern ganz andersrum das parasympathische System. Das heißt, hier wird unmittelbar Entspannung losgelöst durch das Eintauchen im Gesicht. Und ähnlich funktioniert das Ganze im Nackenbereich. Wenn ich da Kühle drauf gebe, verändert sich das im Nackenbereich. Das heißt, was aber auch passiert, ist, wenn ich mit niedrigen Temperaturen dort arbeite, also 2-3 Grad, vielleicht auch noch ein bisschen weniger, dass die Durchblutung im Gehirn sich verändert. Das wollen wir natürlich auch nicht zu viel, aber es hat einen unmittelbaren Einfluss jetzt nicht auf das Stresssystem, sondern um Entspannung zu erzeugen. Das ist eine Technik, auch darüber müssen wir sprechen, biorhythmisch gesehen, wann sollte ich das am besten machen? Soll ich es nüchtern machen oder was gegessen haben? Ich stelle mir schon mal selbst nochmal die zwei Fragen, weil wichtig ist, dass wir es einmal mit besprochen haben. Die Durchblutung so anzupassen, muss man auch ein bisschen mit drauf aufpassen und berücksichtigen. Und die Gefahr, dass man unterkühlt, ist natürlich nochmal einen Ticken höher. Aber um Entspannung zu erzeugen, gar nicht mal so verkehrt. Relativ zügig, weil du schaffst das auch nur ein paar Sekunden. Und das ist zum Beispiel eher etwas, was ich abends hinsetzen würde. Und die anderen Kältereize tendenziell eher tagsüber. Aber es gibt auch hier keine wissenschaftlichen Daten mit Blick auf, es muss unbedingt morgens sein oder es muss unbedingt um eine bestimmte Uhrzeit sein. Wir haben gesagt, so Temperaturveränderungen im Zyklusverlauf könnte schon unterschiedlich sein. Im Tagesverlauf ist sie auch unterschiedlich. Habe ich eben eingangs gesagt, da ist eben nachmittags abends höher. Vielleicht funktioniert es für die ein oder andere Person ein bisschen besser. Aber nicht vergessen, Stresssystem wird auch aktiv und könnte bei zu später Anwendung systemisch, also jetzt nicht nur das Gesichtsbad, da würde ich sagen, das könnte abends ganz gut passen. Aber wenn ich so in eine Eistonne reinsteige, würde, es unter Umständen mein Stresssystem abends noch einen Ticken zu hoch halten, weil ich ja wieder mich selbst erwärmen wollte, hatten wir ja gesagt. Und nüchtern oder was gegessen haben, gibt es keine wissenschaftlichen Daten aktuell zu, wo man wirklich sagen würde, muss man vorher gemacht haben oder nicht.
Nochmal 2-3 schnelle Nachfragen von mir, bitte wirklich eine ganz kurze Antwort. Kalte Dusche morgens, also normal duschen, Haare waschen und so weiter, was wir alle machen, dann mal kalt duschen am Ende, gute Idee?
Super Idee, und das wäre ein schöner Einstieg, nicht zwanghaft, gerade im Zykluskontext, 30 Sekunden mit zu starten, 10 Sekunden zu starten, erstmal auch vielleicht nur Arme drunter zu halten. Das sind alles Abstufungsmöglichkeiten, das zu tun und zu erweitern von 30 Sekunden auf eine Minute, anderthalb, zwei, drei Minuten und wichtig, kalt enden.
Und wie sieht's aus mit kalter Badewanne? Auch eine gute Idee, einfach mal kaltes Wasser reinlaufen lassen, reinsteigen, mal probieren, ob ich es schaffe.
Wäre die nächste Steigerung. Auch da kann ich ja anfangen, wie viel Wasser verwende ich. Rein sitzen, rein hocken, rein legen, dass jemand mit dabei ist. Hier kommen wir aber sicherlich schon in den systemischen Kontext rein. Das heißt, vielleicht ist auch nochmal am Anfang jemand mit dabei. Aber man merkt das ja, man lernt das ja auch und man spürt es. Und das Schöne ist, wenn man das regelmäßiger macht, merkt man auch diesen Anpassungseffekt dabei. Und dann, Achtung, nicht dauerhaft, das heißt, oder nicht in der Länge, dass man sagt, es müssen jetzt 10 Minuten sein, weil es diesen einen Instagrammer gibt beispielsweise, der sich dann eine Viertelstunde reinlegt und irgendein Gedicht vorträgt. Ist super cool, dass der das macht. Nur bei dem merkst du ja, der sieht nicht danach aus, dass das ein großer Stressreiz für den ist. Das heißt, der Effekt ist natürlich immer dann höher, wenn es, wie du es beschrieben hast, Felix, die schon eine Abneigung macht, bevor es überhaupt angefangen hat. Die prädestinierten Leute sind Menschen, die eher eine Abneigung haben, mit Kälte konfrontiert zu werden. Denn wenn das dich betrifft, dann ist es perfekt, dass du es machen sollst. Dann ist die Stress-Response am Anfang auch noch ein bisschen höher und die Effekte schneller anwendbar. Nach ein paar Minuten für das braune Fettgewebe, für diese Cold Shock Proteins braucht es halt 10 Minuten. Muss nicht unbedingt im ersten Schritt sein. Und es muss keine Eistonne sein.
Ich bin der perfekte Kandidat fürs Eisbaden.
Ja.
Letzte Frage noch, du hast Regelmäßigkeit auch gerade genannt. Wie oft, wenn ich das wirklich mache, wie oft sollte ich das machen? Ist das etwas, was ich täglich machen kann, in eine Routine bringen kann? Oder macht man das einmal in der Woche? Wie oft?
Genau, ich würde eine Routine empfehlen, auf jeden Fall. Aus Erfahrung heraus, weil man mit Routinen und auch, ich sag mal, bis in die Regelmäßigkeit jeden Tag. Wenn jetzt alle, die das jetzt heute am Donnerstagmorgen hören, am Freitagmorgen sagen, okay, ich starte, würde ich es auch wirklich jeden Tag versuchen mit in die Anwendung zu bringen. Und ehrlicherweise, wenn man jeden Tag duschen geht und am Ende der Dusche auf kalt zu stellen. Und auch hier in der Steigerung. Ich muss nicht komplett auf kalt drehen. Kaltes Wasser kommt ja auch unterschiedlich an. So, aber das regelmäßig mit einbauen. Wenn es nur dreimal die Woche ist, dann halt auch. Jede Veränderung, die uns aus der Normothermie bringt, ist eine gute Richtung. Ja,
super.
Und ins wieder zurückführt. Und vielleicht für die jetzt in die Eistonne steigen oder sich daran rantesten wollen, damit wir da alle mit abgeholt haben. Es gilt für die Badewannenthematik übrigens auch. Man kann es in Intervallen ja auch machen. Auch das funktioniert. Das heißt, ich kann reingehen und nach ein paar Sekunden merken, nee, okay, ist zu viel, ich gehe raus. Dann erwärme ich mich wieder etwas, ohne von passiv, von außen Wärme unbedingt hinzuzuführen. Und dann gehe ich wieder rein. Die Intervallmethodik ist dann die Anwendungsdauer kürzer, aber es hat trotzdem einen positiven Effekt. Hauptsache, wir kommen aus der Veränderung heraus. Und wie gesagt, es kann schon beginnen mit dem kühleren Schlafzimmer beispielsweise.
Megatrend Eisbaden. Wir haben heute gesprochen über Kältereize und die positiven Effekte auf unseren Körper und auf unseren Geist. Was nehmen wir alles mit? Also viel, würde ich sagen. Unter anderem, dass eben Eisbaden tatsächlich ein Powerboost für Körper und Geist sein kann, wenn man das richtig angeht. Und richtig angehen heißt eben auch, es muss nicht sofort die Eistonne sein. Wir können es alle auch mit der kalten Dusche, mit dem Eiswasser nur fürs Gesicht oder für die Handflächen. Das können Sachen sein, die jeder von uns mal ausprobieren kann, was es mit dem Körper und mit unserem Geist am Ende anstellt. Zwei Infos noch. Zum einen wollen wir gerne mal von euch wissen, habt ihr schon Erfahrung damit? Habt ihr schon mal Eisbaden gemacht? Habt ihr schon mal probiert? Schreibt doch gerne mal bei Instagram uns eine Nachricht dazu oder noch besser bei Spotify könnt ihr direkt unter dieser Folge kommentieren. Wir sind sehr gespannt, ob ihr das schon gemacht habt. Wir haben auch ein Umfragetool drin, da könnt ihr Ja oder Nein angeben, ob ihr Eisbaden schon mal probiert habt. Und wir wollen heute in 14 Tagen eine Folge machen zum Thema Hitzereize, weil das natürlich irgendwie auch zusammengehört, Kälte und Hitze auf unseren Körper. Klar, das klassische Saunieren kennen wir alle, aber es gibt eben noch viele andere Themen rund um Hitze und Wärmereize auf unseren Körper. Darüber sprechen wir in 14 Tagen, weil nächste Woche Donnerstag ist erstmal die Sprechstunde dran. Da beantworten wir eure ganz persönlichen Fragen rund ums Thema Eisbaden und Kältereize für den Körper. Schreibt uns auch da gerne eure Nachrichten bei Spotify oder direkt per E-Mail an podcast@artgerecht.com. So, hier machen wir einen Punkt. War super spannend. Leute, wir hören uns in einer Woche. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt neugierig und aufmerksamen Hörern ist es heute aufgefallen. Wir haben diesen Podcast zu dritt gemacht. Matthias, schöne Grüße an deine Tochter und vielen Dank für die spannenden Insights.
Danke.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.